Lasst uns beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Lasst uns die Pfingstpredigt hören aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 47. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in denen wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle, gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und das wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und das soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Zeichen und Wunder, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich spricht von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Und du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, Es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht im Totenreich gelassen worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege am Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, dank es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun freiwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit Gottes Wort aus der Apostelgeschichte. Wir feiern ja heute oder dürfen das so tun, das Fest der Herabsendung des Heiligen Geistes, das Pfingstfest, wie wir schon gehört haben. Und zweitens ist das zugleich auch der Tag, heilsgeschichtlich gesehen, der Gründung der Gemeinde des Herrn Jesu Christi. Wir haben eben schon die Worte gehört, die letzten Worte unseres Herrn Jesu zu seinen Jüngern am Tag vor seiner Himmelfahrt. Da heißt es, dass sie auf die Verheißung des Vaters warten sollten, wie ihr von mir gehört habt. Und in Johannes 14 lesen wir: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Er wird uns einen anderen Beistand geben. Das heißt, wörtlich übersetzt, einen Herbeigerufenen zu unserer Unterstützung. Einen Herbeigerufenen zu unserer Unterstützung. Wir haben es eben auch im Lied gesungen, dass uns der Vater und der Sohn diesen Geist gesandt haben zu unserer Hilfe, als Helfer. Und dann steht dann weiter in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel: Ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen, und ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen, steht hier. Das ist das Wunderbare, dass sich der Geist unserer Schwachheit annimmt. Das ist das Tröstliche auch, dass wir zu Pfingsten immer wieder neu begreifen sollten und auch täglich davon leben dürfen, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft. Und in seiner Kraft, allein in seiner Kraft, werden wir dann rechte Zeugen sein können und auch dürfen. Denn der Herr selbst hat gesagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte aber von dem Heiligen Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So war das, als der Herr Jesus das gesagt hat. Der Heilige Geist muss verstanden werden, das bezeugt die Schrift sehr eindeutig, als eine göttliche Person. Und das ist er auch. Die Wirkungsweise des Heiligen Geistes kommt im Liedvers sehr gut zum Ausdruck. Da heißt es, Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht. Wenn man das einmal genau definiert im Einzelnen beschreibt, was es heißt, Geist des Glaubens, an Gott niemand glauben kann, haben wir, glaube ich, eben gesungen, es sei denn durch sein Werk getan. Geist der Stärke, des Gehorsams, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Gottesfrucht. Es ist der Geist des Herrn Jesu Christi im Grunde genommen, weil die göttliche Dreifaltigkeit im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist identisch ist. So hat unser Herr Jesus Christus ja gesagt im Johannesevangelium, wenn der Beistand, der Heilige Geist gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist seine Hauptaufgabe, die Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Und das sollte auch zugleich das Hauptanliegen sein, jeder Predigt und jeder Lehre, die daran gemessen werden kann, ob und inwieweit man den Heiligen Geist wirken lässt und damit den Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das sollte das zentrale Anliegen sein. Denn von dem Meinen wird er nehmen. Für jeden Gläubigen gilt ja letzten Endes, dass wir nicht den Geist der Welt empfangen haben, sondern den Geist, der aus Gott ist. Wir haben den Geist aus Gott, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. So heißt es im Korintherbrief. Wie unbeschreiblich ist das doch, dass wir den Geist aus Gott haben. Im 2. Korinther ist der Satz, im 2. Korintherbrief, das wunderbare Wort, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass unser Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist. Und unser Jesus Christus bezeugt weiter das Wunderbare, dass der Vater den Sohn liebt und alles in seine Hand gegeben hat. Und alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird, dir und mir verkündigen wird, was aus Gott ist. Und hier wird besonders die Fülle wichtig, die wir in dem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist haben dürfen. Wir haben ja in ihm die Fülle, die unbeschreiblich ist. Denn in Jesus Christus selbst ist leibhaftig die Fülle der Gottheit. Der wird von mir zeugen. Auf das heilsgeschichtliche Wirken Gottes weist in unserem Schriftabschnitt der Vers 1 hin, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Nachdem also Gott in seiner erbarmenden Liebe seinen Sohn gab, und das kann man nicht logisch begründen, dass Gott seinen Sohn dir und mir gab, um uns zu erlösen, indem sein eigener Sohn unsere Schuld am Kreuz von Golgatha durch sein Leiden und Sterben sühnte, hat Gott ihn auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde im Tode. Dieser Sündlose war für dich und für mich, für uns Sünder, wirklich dahingegeben, gestorben. Und seine Auferstehung, das müssen wir immer wieder neu buchstabieren lernen, durch die Wirksamkeit des Geistes aus Gott, das darf uns nicht zur Gewohnheit werden. Das müsste uns so lebendig sein und so groß und wichtig sein, dass wir darüber wirklich anbeten können, dass wir still sind mit unseren Meinungen und Forderungen und Sorgen und Nöten, die uns bewegen. Seine Auferstehung ist zugleich der Beweis dafür, dass Gott mit dem Sühnewerk Jesu Christi vollkommen zufrieden ist, zufriedengestellt ist. So ist ja dann der Glaubende mit ihm, mit dem Herrn Jesus Christus auch gestorben. Du und ich, wer im Glauben steht, ist mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Und so ist auch die Himmelfahrt, die wir gerade feiern durften, die Himmelfahrt unseres Herrn Jesu Christi, eine so gewaltige Heilstatsache, auf die wir uns gründen können, die unsere Nachfahrt in den Himmel zur Folge hat. Nachdem er, der Jesus Christus heißt es, nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, wie ihr jetzt seht und hört. So ist also dieses Pfingstereignis heilsgeschichtlich ein einmaliges Ereignis und nicht, wie manche glauben, dass ich das wiederholen kann. Denn der Heilige Geist ist ausgegossen vom Vater und vom Sohn, geschickt zu unserer Erlösung, zu unserer Belehrung. Es gibt so viele Dinge, die man gar nicht alle hier jetzt in dieser Zeitspanne erwähnen kann, was der Heilige Geist in uns bewirkt und bewirken will. So lesen wir, das Brausen vom Himmel war wie eines gewaltigen Windes und wurde gehört. Und die zerteilten Zungen waren wie von Feuer, heißt es. Mit dem Windesbrausen können wir eine innere Kraft vielleicht verbinden, mit den Feuerzungen den Ausdruck der Kraft in den vielen Sprachen, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Wichtig ist sicherlich zwischen der unbeschreiblichen Tatsache der Gegenwart des Heiligen Geistes und den so verschiedenen Zeichen und Äußerungen seiner Gegenwart zu unterscheiden. Es heißt ja von dem Herrn Jesus Christus, so hat er uns gelehrt, er sei bei euch in Ewigkeit, dieser Heilige Geist, er sei bei euch in Ewigkeit oder er ist bei euch in Ewigkeit. In Epheser Kapitel 1, die Verse 13, 14 finden wir etwas davon für unsere Glaubenshaltung, was enorm wichtig ist. In ihm, das heißt in dem Herrn Jesus Christus, seid auch ihr, bist du und ich, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und jetzt kommt die Erklärung dazu. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Das Unterpfand unseres Erbes. Wir sind ja Christi Erben. Auf die Erlösung seines Eigentums. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören uns nicht selber. Und wozu alles? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Wozu? Zum Preise seiner Herrlichkeit durch uns, die wir durch ihn sein erkauftes Eigentum werden durften und durch ihn Gottes Erben geworden sind. Wir sind die reichsten Leute, die es gibt. Ist uns das so wichtig? Der Heilige Geist ist dafür jedenfalls ein Siegel, wie wir gehört haben, und die Schrift, sie trügt nicht. Es ist für uns natürlich wichtig und wesentlich, zwischen der Gabe des Heiligen Geistes und dem Erfülltsein mit dem Geist aus Gott zu unterscheiden. Jeder wahrhaft Gläubige wird vom Geist aus Gott geboren. In ihm wohnt der Geist Gottes, dessen Gegenwart Gott ja zu einem Tempel gemacht hat, wie wir gehört haben, des Heiligen Geistes. Ich habe vorhin gesagt, des lebendigen Gottes. Das ist das Gleiche, denn der Heilige Geist ist Gott, mit dem wir auch getauft sind. Wie wir es vorhin auch schon in der Einleitung gehört haben. Wir sind getauft mit dem Heiligen Geist. Dagegen ist mit dem Geist erfüllt werden, wie es in Epheserbrief steht, jedes Gläubigen, erfüllt zu sein von diesem Geist. Wir sollen ja unserer Berufung gemäß leben. Wir sollen Gott in unseren Herzen heiligen, sagt die Schrift. Und das ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Fangen wir bloß nicht an, das selbst basteln zu wollen. Es geht immer schief. Hier geht es also um in meinem und in deinem Leben um die Herrschaft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und es gibt auch nur eine einmalige Taufe mit dem Heiligen Geist. Doch es gibt viele Erfüllungen mit dem Geist aus Gott. Und wir können so froh und dankbar sein, dass dieser Heilige Geist, dieser Geist aus Gott, ständig am Herzen der Gläubigen arbeitet, uns nicht lässt, wie wir sind, damit Jesus Christus in Wahrheit verherrlicht werden kann. Er will uns, dieser Geist aus Gott, in ein rechtes Verhältnis zu Gott, zu unseren Glaubensgeschwistern und auch zu der uns umgebenden Welt bringen. Mit Pfingsten, mit dem Pfingsttag, zeigte Gott durch sein kraftvolles Wirken ein neues Zeitalter an. Viele Menschen aus verschiedenen Ländern hörten von den großen Taten Gottes, von den großen Taten Gottes. Die Fragestellung der entsetzten Volksmenge, was will das werden, war Wirkung des göttlichen Geistes und gab daher Gelegenheit zu einem schriftgemäßen Zeugnis. Diese Fragestellung gab dann den Anlass, dass Petrus offene Herzen vorfinden konnte, weil Gott sie in Frage gestellt hatte. Das Thema der Pfingstpredigt des Petrus wird uns in Vers 36 angegeben. Es lautet, Jesus Christus ist der Messias, der Erlöser, der Gesalbte. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, den ihr gekreuzigt habt. Dieser Geist aus Gott hat diesen Herrn Jesus Christus wirklich verherrlicht. Verherrlicht wurde auch der Herr Jesus Christus durch das Zeugnis des Petrus, der sein Zitat aus dem Propheten Joel mit der unermesslichen Verheißung schließt, Apostelgeschichte 2,21, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Damit das nicht missverstanden wird, wie das oft der Fall ist, ist das Anrufen seines Namens im biblischen Sinne der wahre Gegenstand des Vertrauens zu diesem Herrn Jesus Christus. Nachdem ich meine ausweglose Verderbnis und den Herrn Jesus Christus als den einzigen Weg zur Rettung erkennen durfte. Meine ausweglose Verderbnis, das ist schwer zu vermitteln, kann nur der Heilige Geist uns zeigen, durch seine Wirksamkeit, wer wir wirklich sind, und uns zugleich den Weg zu diesem Sünderheiland weisen. Dieser Name des Herrn, den wir anrufen dürfen, umschließt alles. Er ist nicht nur ein erbarmender Erlöser, sondern auch der gebietende Herr. Wir wissen ja, dass das Problem oft darin besteht, auch bei den sogenannten falschen Bekehrungen, man will einen lieben Heiland haben, aber man will keinen Herrn haben. Man möchte hier den Himmel haben dort auch dann den Himmel. Man möchte hier selbst bestimmen. In einer Kinderstunde hatte ein Evangelist gefragt, was wollt ihr denn haben? Diesen Heiland oder den Herrn? Nein, wir wollen beides haben. Hier den Heiland, der uns lieb hat, der uns alles vergibt und alles gut heißt. Und später wollen wir einmal auch diesen Herrn haben. Nein, nein, so billig ist das nicht. Wir müssen ihn als Herrn in unserem Leben haben. Und diese Erkenntnis weckt der Heilige Geist, der, wie ich vorhin sagte, zur Unterstützung herbeigerufene, in unserer Schwachheit, der unserer Schwachheit aufhilft, den der Jesus uns gesandt hat. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. So heißt es in Johannes 16. Und so heißt es auch so wunderbar im Römerbrief, diese Rettung ist eine Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden. Zum Heil jedem, der da glaubt. Eine Kraft Gottes. Nicht meine Kraft, nicht meine Einsicht, nicht meine Meinung oder meine Bestärkung, nicht mein Charakter, meine Gaben. Eine Kraft Gottes. Jemand hat mal gesagt, der Gläubige ist errettet worden von der Schuld und von der Strafe der Sünde. Und der Gläubige wird beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde. Denn die Sünde wird nicht mehr herrschen können, heißt es in der Schrift. Denn ihr seid nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und dann heißt es weiter, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. das recht zu verstehen. Wir sind Sünder, aber die Sünde kann nicht mehr als Gläubige durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben herrschen. Der Heilige Geist wird uns strafen. Der wird uns nicht in Ruhe lassen. Der gibt uns nicht auf. Der wird uns zeigen, dass wir wieder uns selbst leben wollen und nicht dem Herrn. Und diese seine Gnade der Errettung durch und in dem Herrn Jesus Christus bringt den Gläubigen auch zum Ziel. Da heißt es ja, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Es ist ja ein ungeheurer Hochmut und eine Beleidigung unseres Herrn, wenn wir glauben, durch unsere Kraft und unsere vermeintliche Treue ans Ziel kommen zu können. Diesem Irrtum erliegen sehr viele Leute durch die sogenannte falsche Heiligung. Leider stehen viele Christen in dieser irrigen Meinung und haben von daher auch keine, unter anderem auch Schwierigkeiten, für das völlige Erlösungswerk unseres Herrn Jesu Christi zu danken und darin auch in Demut zu leben. Wir dürfen von ihm abhängig sein, denn wenn wir schwach sind, sagt der Apostel Paulus, wenn uns seine Gnade genügt, dann sind wir stark. Dann sind wir mächtig, alles das zu tun, sagt der gleiche Apostel auch, in seinem Namen, in ihm, nicht in uns. Und das ist so eine wechselvolle Geschichte, die oft nicht verstanden wird. Denn wenn man sich selbst ein wenig kennt, dann weiß man, wie Luther sagt, mit unserer Kraft ist nichts getan. Die Errettung der Seinen beinhaltet auch, was unter anderem uns im ersten Johannesbrief bezeugt wird, Geliebte, werden als Geliebte angesprochen. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dieses Wissen darum schenkt uns nur der Geist aus Gott. Und wer Christi Geist nicht hat, kann dies nicht verstehen. Wer Christi Geist nicht hat, sagt die Schrift, der ist nicht sein. Doch die wahre Gemeinde Jesu Christi wird von unserem Herrn und Heiland von denen gebildet, die er selber, unser Herr, zur Gemeinde hinzugetan hat, wie wir das gelesen haben. Er selbst tut hinzu, niemand anders. Auf der Werrax-Konferenz in Unna sagte der Bruder Erdmann dazu, es ist noch kein Mensch auf Erden durch einen Evangelisten zum Glauben gekommen. Das sind nur Werkzeuge. Zum Glauben gekommen ist immer nur die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, nachdem ihn Gott berufen hat. Wir sollen uns hüten, zu sagen, wie es Wilhelm Busch einmal gesagt hatte, als er einen angetrunken auf der Straße liegend fand. Er sagte, ja, sagte der Betrunkene zu ihm, ich bin bei Wilhelm Busch zum Glauben gekommen. Ja, sagte er, das sieht man. Und nun kommen wir zum zweiten zur Gemeindebildung, womit unser Herr wirklich verherrlicht werden wird und kann, und das in Ewigkeit, nämlich von seiner geheiligten Gemeinde, von seiner Braut. Die da ist sein Leib, an dem er, wie die Schrift sagt, das Haupt ist. Es gilt immer wieder neu, dieses Ungeheure in der Kraft des Heiligen Geistes zu ermessen, der uns ja gegeben ist, von dem wir leben dürfen, der uns ständig umgeben will und umgibt. Das ist so wunderbar, dass wir an diesem Tage uns daran neu erinnern dürfen. Die Entstehung beispielsweise dieser Gemeinde, Jesu Christus zu Pfingsten, vereinigt die einzelnen Jünger, uns, zu einem Organismus. Dieses Bild von dem Organismus finden wir so wunderbar von dem Herrn dargestellt in Johannes 15 mit Rebe und Weinstock. Da sehen wir dieses organische Verhältnis, das wir haben dürfen. Es ist unbeschreiblich. Er der Weinstock, wir die Reben. Durch ihn bringen wir Frucht, nicht von uns aus. Und dann heißt es von diesem Organismus, dieses alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Nur die mit seinem Geist Getauften können und werden den Herrn Jesu Christi in Wahrheit verherrlichen und verherrlichen können. Das wirkt eben Christi Geist, wie ich gesagt habe, wie könnte das auch anders sein? Und dieser Geist wirkte an Pfingsten auch an dem Gewissen vieler Zuhörer. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dass hier nicht der Glaube erwähnt wird, ist durchaus verständlich, denn die biblische Taufe, die hier bezeugt wird, kennt keine Taufe auf den Namen Jesu Christi ohne Unterwerfung unter diesen Herrn. Die biblische Taufe ist ein Bild des Todes und bedeutet somit eine Trennung vom alten Leben und den alten Bindungen. Sie wären niemals bereit gewesen, diese Menschen zu Pfingsten ihre Bindungen an das alte Leben zu lösen, wenn sie nicht wirklich an ihn, den Herrn Jesus, ihr Leben ihm gegeben hätten, an ihn geglaubt hätten, an ihn erkennen konnten. Das ist so wichtig, dass der Heilige Geist uns das zeigt, wer er ist, dass wir dann in der Lage sind, das zu akzeptieren, unser altes Leben dran zu geben. Dass wir dann beschämt sind, dass wir im alten Leben noch leben. Ich weiß nicht, ob euch das auch so immer wieder geht. Ist man nicht beschämt, wenn man die Güte Gottes sieht, mit der wir es zu tun haben dürfen, seine Barmherzigkeit und seine Treue, von der wir jeden Tag neu leben. Und wenn wir dann sehen, dass wir mit diesem allmächtigen Gott, dass das unser liebender Vater ist, aber, lieber Vater, dürfen wir sagen, durch den Geist aus Gott, dann merken wir, wie geadelt wir sind eigentlich, sind Volk des Eigentums, Volk des Eigentums. Und Gott schenkt uns in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, Sieg. Das ist so wunderbar. Wir schreiben das oft auch in unseren Missionsbriefen, um die Geschwister auch zu ermuntern mit diesem Wort aus 1. Korinther 15. Nicht Gott, wir danken Gott für den Sieg, den er uns in dem Herrn Jesus Christus gibt. Die nun sein Wort, heißt es weiter, bereitwillig annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an jenem Tage bei 3000 Seelen. Woher kommt die Bereitwilligkeit? Könnte jetzt die Frage sein. Ist das wieder meine Mache? Meine Initiative? Dass ich bereit bin, jetzt auf das zu hören, was die Apostel gesagt haben und auch Konsequenzen daraus zu ziehen? Ein großer Irrtum, wie wir wissen. Es ist Gottes souveränes Wirken durch den Heiligen Geist an mir und an dir, wenn wir erkennen dürfen und durften, wer er ist und was er für dich und für mich getan hat. Und diese von dem Herrn hinzugetan wurden, blieben nicht dabei stehen, nur einen Anfang zu machen, wie es leider oft der Fall ist, sondern das Kennzeichen ihrer göttlichen Wiedergeburt war, dass sich ihre geistlichen Früchte in einem beständigen Beharren erwiesen. Sie verharrten oder blieben beständig, aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in Gebeten. Das Erste, was die Gemeinde nach ihrer Entstehung kennzeichnete, war die Unterwerfung unter die Lehren des Geistes durch die Apostel. Dann fanden sie praktisches Leben und ihren Umgang in der Gemeinschaft der Gläubigen, die eine Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn zugleich ist. Eine Gemeinschaft mit dem Vater und meinem Sohn. Das ist das Größte. Das soll unsere größte Freude sein. Die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Früher hatten sie vieles gemeinsam mit der Welt. Jetzt dagegen bedeutete ihnen diese neue Gemeinschaft äußerst viel. Und so verharrten sie im Brechen des Brotes, das das Zeichen des Todes des Herrn und seine Verkündung war oder ist. Das ist auch ein Ausdruck der Gemeinschaft mit dem Herrn und im Herrn ist. Denn ein Brot ist, so heißt es in 1. Korinther, so sind wir viele ein Leib, die, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Und auch dieses wirkt der Geist aus Gott zur Verherrlichung des Herrn Jesu Christi, dass sie beständig im Gebet blieben. Das heißt im Lobpreis, im Dank, in der Anerkennung. Wir wissen darum, wenn uns das fehlt im Alltag, dieses Lob auf unseren Lippen, dann fühlen wir uns nicht ganz wohl. Aber wir dürfen den Herrn bitten, dass er es wieder tut. In Demut bitten darum, dass er die Hindernisse wegnimmt in unserem Leben, dass wir wieder Freudigkeit haben zum Gebet. Dass wir wissen, das ist das Schönste, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, dass wir ihn anbeten dürfen, ihm Dank sagen. Das ist das Kraftfeld, das wir jeden Tag neu brauchen und auch in ihm haben, durch den Heiligen Geist. Und sie hatten erkannt hier, diese Menschen, damals zu Pfingsten, dass sie nichts ohne den Herrn Jesus tun konnten, dass sie keine eigene Kraft hatten, die vor Gott Bestand haben kann. Alles fanden sie jetzt in ihrem Herrn. Das machte sie frei zu Lob und Dank, zu wahrer Anbetung, die ihn, den Herrn Jesus Christus, zum Mittelpunkt hat. Und in dieser geistlich ununterbrochenen Abhängigkeit wollten sie bleiben und zu seiner Verherrlichung leben. Sollte das nicht bei uns auch so sein, bei dir und mir? Der Geist aus Gott wirkt genauso wie damals, auch heute noch an uns. Dem Herrn sei Dank. So versetzt uns auch der Geist aus Gott in die Lage, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, nur um eine Wirksamkeit des Geistes besonders herauszustellen. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles, steht in 1. Johannes. Wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist das auch wahr und keine Lüge. Wir wissen ja, das heißt, sein Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Und fangen wir nicht an, woanders zu suchen. Das ist ja auch die Not, ich kenne das auch in meinem Leben, dass ich an vielen Büchern interessiert bin. Aber wie Andreas Besmehn einmal sehr richtig sagte, alle Bücher haben können einen Fehler enthalten oder enthalten einen Fehler. Aber Gottes Wort ist untrüglich und hat keinen Fehler. So durfte das einer Schwester sagen, die noch relativ jung im Glauben ist, such nicht so viel bei anderen Dingen, lies das untrügliche Wort Gottes. Das ist Nahrung für dich. Und so ist auch heute das Bestreben des Heiligen Geistes, und darüber dürfen wir froh sein, uns zu zeigen, dass es in allem Wirken des Geistes aus Gott und in der von ihm gegründeten Gemeinde immer darum geht, dass der Herr Jesus, unser unbeschreiblicher Herr und unser treuer Heiland, verherrlicht wird. Das ist das Anliegen des Geistes. Und wenn wir uns davon bestimmen lassen, dann kommen wir auch dazu, dass es in unserem Leben wirklich so ist, zu des Herrn Freude, wie es ihm gebührt, zu seinem Lob. Amen.